Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 208. Heute mit der Review zu NXT TakeOver Wargames Nummer 2. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist heute der Christian Dürre von Computec. Schönen guten Morgen, Chris.
Guten Morgen, Olaf, obwohl es eigentlich schon Mittag ist.
Das ist richtig, aber ich trage noch Schlafanzughosen, muss ich dazu sagen.
Ja, dann ist es noch morgen.
Ja. Es sei dir verziehen. So ist das. Hast du dir das heute Nacht live angeschaut oder hast du das Frühstück genossen und nebenbei NXT TakeOver geschaut?
Nee, ich habe es mir nicht live angeschaut. Ich habe mir was zu frühstücken gemacht, mich hingepflanzt und das dann geschaut.
Ja, bei mir war es so ähnlich. Gestern Abend noch schön auf einer Geburtstagsparty gewesen und dann heute Morgen NXT TakeOver geschaut. Das passt dann schon so. Also ich finde, das ist auch eine gute Art und Weise, wie man so einen Sonntag begehen kann eigentlich. Also schön ein Cage-Match zum Sonntag, zum christlichen Sonntag, warum auch nicht. Ja, NXT TakeOver, bevor wir dazu kommen, natürlich erstmal wie immer das Housekeeping. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns die gerne an fragen@headlock.de, genauso Themenvorschläge, Feedback, Besserungsvorschläge, falls ihr sagt, mein Gott, Leute, da geht irgendwas überhaupt nicht oder mein Gott, ihr seid ja die Besten, dann schreibt uns das auch gerne, da freuen wir uns drüber. Ansonsten wisst ihr, wie ihr uns überall erreichen könnt. Wir hatten eine kleine Umstellung letzte Woche, was den Feed angeht. Da hat mich heute ein Hörer drauf angesprochen. Ich habe die Weiterleitung von unserem alten Podcast-Provider, habe ich letzte Woche ausgestellt, weil die einen Server-Crash gehabt haben und alles weg ist quasi. Ich hätte quasi alle 150 alten Folgen nochmal hochladen müssen. Da wir aber ja schon seit, keine Ahnung, 30 Folgen oder sowas auf dem neuen Server sind, habe ich das sein gelassen, habe die Weiterleitung quasi deaktiviert. Falls ihr uns aus irgendwelchen komischen Gründen nicht vernünftig empfangen könnt, wie auch immer, uns nicht mehr findet, gerne auf unsere Homepage schauen, da ist der Feed zu finden. Und ansonsten einfach bei euch im Podcatcher Headlock suchen. Da sollte jetzt einfach nur noch ein Symbol zu finden sein, das ist nämlich dann der aktuelle Feed. Ansonsten, wo gibt's uns noch? Es gibt uns natürlich bei YouTube, da hört ihr das hier vielleicht auch, da könnt ihr dann die Kommentare zum Event, zu unserem Podcast, was auch immer, direkt runterschreiben. Twitter, Instagram, wie gesagt, auch da gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Und wenn euch das hier ganz, 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 ganz besonders gut gefällt, dann wisst ihr, gibt's uns bei Patreon und bei Steady, da könnt ihr uns unterstützen. Also das sind unsere Premium-Portale. Die Unterstützung ist nicht ja irgendwie nur so nebenbei, sondern ihr kriegt natürlich auch was dafür. Ganz aktuell natürlich das Match of the Week mit uns beiden Hübschen hier, Chris. Was haben wir da besprochen?
Da ging es um das Match von Road to Destruction, hieß es so?
Es hieß so.
Ja, zwischen den Golden Lovers, Kenny Omega und Kota Ibushi gegen Will Ospreay und Tomohiro Ishii von Chaos.
Der Zungenbrecher am frühen Morgen, genau das, ja. Genau, das Match besprechen wir da. Ansonsten haben wir da jetzt inzwischen weit über 90 zusätzliche Podcasts, Interviews, Episoden, also ganz verschiedene Formate. Shaggy und Markus Holzer mit Five vs. Five, mit Trash Gimmicks. Wir haben jetzt demnächst, nehmen Shaggy und ich die Helden aus der zweiten Reihe auf. Da geht's dann um Doink den Clown, das ist auch mal ganz lustig. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und ganz, ganz viele andere, auch Special-Show-Reviews. Da werden wir dann natürlich dann auch die Review zu New Japan's Wrestle Kingdom dann im Januar machen. Also jede Menge Zeug, da seid ihr mit $5, 5 Euro dabei und helft uns da, dass wir uns hier einfach noch ein bisschen mehr Zeit für den Podcast nehmen können und auch unser Equipment hier ein bisschen aufrüsten können. Sprich, helft uns dabei, dass dieses schöne Portal und dieses schöne Format, was wir hier haben, einfach noch ein bisschen weiter wächst.
Ja, das ist aber auch mal gut. Jetzt wollen wir mal über Wrestling sprechen hier, oder?
Was? Über Wrestling? Was ist das nochmal? Das ist doch eh alles nur Fake, würde Shaggy sagen.
Es sei denn, es gibt einen Bodyslam.
Das stimmt. Genau das. Ja, NXT TakeOver Wargames. TakeOver ist ja immer so ein bisschen der Aufgalopp zu den großen Wrestling-Wochenenden. Und ich habe mich auch hier auf den Event wirklich gefreut, weil zum einen, ich bin großer Freund der Wargames noch aus WCW-Zeiten. Letztes Jahr war das ja, also beim ersten Wargames-NXT-Match, war das ja so ein bisschen, ja, nicht traditionell. Dieses Mal war es ja wieder im traditionellen Format. Und auch ansonsten hat mir die Card so im Vorfeld echt gut gefallen. Chris, wie war hier dein Hype-Level auf den Event?
Enorm hoch, weil ich eigentlich auf alle Matches Bock hatte. Shayna Baszler hat sich echt gemacht und hat vor allem eine Chemie mit Kairi Sane. Deshalb konnte man davon ausgehen, dass das Match ganz gut wird. Gargano gegen Aleister Black sowieso ein Muss. Die Wargames waren letztes Jahr schon geil. Und bei den Kontrahenten, die da sich im Käfig gegenüberstanden, war auch von auszugehen, dass es cool wird. Ciampa gegen Velveteen Dream War auch richtig cool. Und im Gegensatz zu dir habe ich ja schon damit gerechnet, dass auch Cassius Ohno und Matt Riddle aufeinandertreffen werden.
Ja, witzig, da hat nämlich auch der Ulrich und ich, wir haben da auch irgendwie im Vorfeld noch so diskutiert, ja, nehmen wir das noch in die Vorschau mit rein? Und ich so, nein, das müssen wir nicht mit reinnehmen, ist doch verschoben worden. Und jetzt kam es dann doch. Naja, wie das manchmal so ist, dann hat der Olaf falsch gelegen. Das passiert ja auch gelegentlich mal. Gar nicht mal so selten eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall, die Show startet natürlich wie immer mit der Kickoff-Show. Da gab es natürlich die üblichen Zusammenfassungen der Matches und es gab den Konflikt zwischen Matt Riddle und Cassius Ohno und daraus begründete sich dann auch eben, ja, der Opener und das war dann logischerweise auch Matt Riddle gegen Cassius Ohno und das Ding war schneller vorbei, als man Bro sagen konnte, oder?
Ja, es war dieses typische Matt Riddle, ja, in Anführungszeichen Squash-Match, wo er einen einfach mal direkt mit dem Knie ausnockt und gewinnt. Also das hat man ja schon öfter gesehen, ob bei Progress, beim Super Strong Style letztes Jahr gegen Trent Seven in der ersten Runde, was sehr lustig war nach dieser langen Trent Seven-Promo, oder eben dieses Jahr beim Karat.
Genau.
Und jetzt halt auch auf der großen Bühne NXT TakeOver gegen einen, ja, verdienten Wrestler wie Cassius Ohno.
Was sagst du eigentlich dazu, dass das hier so ja so ein 5-Sekunden-Ding geworden ist? Bist du der Meinung, damit kann man einen neuen Star wie Matt Riddle jetzt dann schnell aufbauen? Weil ich habe auch ein paar kritische Stimmen dazu gelesen, die gedacht haben, so, was war das denn? Brauche ich nicht, keine Ahnung, dann lieber ein vernünftiges Match. Wie ist da deine Stellung zu?
Ja, für ein vernünftiges Match war nicht genug Zeit, ganz einfach. Und da wird ja noch was kommen, ob da jetzt das Match der beiden jetzt in der nächsten NXT-Ausgabe noch stattfindet oder ob sie es noch mal ein bisschen schieben und weiter aufbauen. Aber da wird ja noch was kommen.
Ja.
Und ich finde, das hat niemandem geschadet. Cassius Ohno hat ein gewisses Standing. Das haben sie auch in den letzten Wochen immer noch weiter aufgebaut. Er hat ja eine neue Persönlichkeit und neuen Charakter. Und Matt Riddle, da merkst du halt seit seinem Debüt, dass die WWE weiß, dass da ganz viel Potenzial ist und potenzielle Star Power, wenn man ihn hochzieht. Und dass man mit ihm halt was machen möchte. Und ja, von daher finde ich das vollkommen verständlich und man merkt ja jetzt schon, dass die Leute auf ihn abgehen, sofort das Bro mitsingen bei seinem Entrance und der hat halt auch eine gewisse Präsenz einfach, das ist so ein zukünftiger Star und ihm dann einfach mal so einen Sieg zu geben, dass eben Großmaul Cassius Ohno direkt einen auf den Sack kriegt, das war vollkommen in Ordnung.
Ja, unterschreibe ich komplett so, sehe ich genauso, also klar, das war jetzt kein großes Match, aber darum ging es auch nicht, weil letztlich wäre dieses Match auch wahrscheinlich auf der Card untergegangen. So hat man quasi so einen kleinen Schockeffekt zum Anfang gehabt, hat gesagt so, oh mein Gott, der ist ja wirklich gefährlich und er hat ja auch nochmal auch die Reaktion gezogen, dass er auch gesagt hat so, ja, eigentlich habe ich ja hier eben kein Match auf der Card gehabt, dann gab es das Buh, einfach nur um uns zu unterstreichen, ne, dass die Leute damit unzufrieden sind, dass er kein Match auf der Card hat und dann gab es eben die Herausforderung und das kurze Match. Ich kann damit auch total gut leben und Cassius Ohno schadet das nicht und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass das einfach auch sowohl für Ohno als auch für Riddle dann der Beginn einer etwas längeren Geschichte werden wird. Insofern, das kennt man, das hat man schon mal in den Indie-Promotions gesehen, da hat es immer funktioniert und es unterstreicht auch, wie ich finde, doch mal die Gefährlichkeit, die ein Matt Riddle einfach ausstrahlt und der hat ja, was du gesagt hast, diese Präsenz, ne? Der ist ja einfach so, eigentlich ist der ja so der Surfer-Dude, ne? Muss man ja mal so sagen. Also sieht er ja dort mal aus mit seinen Flipflops und mit der Trainingsjacke und der Basecap. Und man muss ihn ja auch irgendwie gefährlich darstellen. Und hier macht man das eigentlich genau richtig, dass da wirklich ob seiner MMA-Expertise quasi jeder Schlag und jeder Tritt zum Finish führen kann. Finde ich gut, kann man so machen. Machen wir weiter, würde ich sagen. Weil ich finde, gerade am Anfang ging die Show ziemlich schnell los. Also wir hatten jetzt erstmal das, dann gab es ein paar Trailer und weiter ging es dann natürlich auch direkt mit dem Match um die NXT Women's Championship, das 2-out-of-3-Falls-Match zwischen Shayna Baszler und Kairi Sane. Und du hast gerade schon gesagt, die beiden haben eine Chemie zusammen, die beiden haben natürlich auch eine lange Geschichte miteinander, ne? Haben wir ja auch schon hier diverse Male besprochen, Mae Young Classic, zuletzt dann auch die NXT Championship, die beiden untereinander ausgemacht haben. Ja, 2 out of 3 falls, das Ding ging sehr, sehr schnell los und war letztlich auch nach knapp etwas über 10 Minuten vorbei, 11 Minuten. War dir das ein bisschen zu lang oder hat das für dich gepasst? Zu kurz, meine ich.
ich wollte schon sagen. ich finde, es hat gepasst. Meine Befürchtung war halt so ein bisschen, dass es sich sonst zu lange zieht. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass die Stipulation nicht passt, weil Klar, Shayna Baszler hat sich gemacht seit ihrem Titelgewinn kontinuierlich, aber sie ist halt immer noch keine geile Wrestlerin.
Ja.
Und ich glaube, es hat gut getan, das Match so knackig zu halten und auch, dass sie so ein bisschen an dem Charakter gedreht haben, jetzt mit den zwei anderen MMA-Mädels dabei, die ja. ihr dabei stehen, dass es nicht mehr immer die Matches sind, Shayna Baszler dominiert 10 Minuten lang und dann kommt das Finish. Denn das war ziemlich öde immer. Und Kairi Sane hat mittlerweile das Standing, dass man ihr das abnimmt, dass sie von der schnuckeligen Piratenprinzessin auf einmal zur Kampfmaschine mutiert, so wie die Ringglocke läutet.
Ja.
Und sie haben eben diese Chemie, um zusammen zu arbeiten und das halt so wirklich schön gestrafft dann dargestellt in den, wie du sagtest, um die 10 Minuten, fand ich gut. Vor allem, weil die Falls auch eigentlich nachvollziehbar waren oder diese ganze Action, wie das aufgebaut war. Überhaupt auch, dass Baszler sehr oft in der Bredouille steckte. Fand ich echt gut. Da kann man auch drauf aufbauen in der Zukunft dann.
Ja, genau. Also es ging ja wirklich rasend schnell los. Natürlich erstmal mit dem Angriff von Kairi Sane und dann eben dann auch mit dem Eingriff der beiden MMA-Damen, wie du es schön gesagt hast, Jessamyn Duke und Marina Shafir, die einfach für Ablenkung sorgen und ins Match eingreifen, sodass dann eben Kairi Sane in den Sleeper Hold von Shayna Baszler reinrutscht und dann auch sehr schnell austappt. Und das fand ich hier auch sehr gut, weil dass sie da auch nicht mehr gegengehalten hat, so in dem Sinne. Natürlich hätte sie es sich dann noch quälen können, aber es ist natürlich auch bei einem Two Out of Three Falls Match macht das natürlich keinen Sinn. Und das haben auch die Kommentatoren, wie ich finde, sehr gut nochmal erklärt, dass Kairi hier lieber den Fall riskiert hat, um quasi noch ein bisschen Energie für den Rest des Kampfes zu haben und dann eben trotzdem so schnell auszutappen. Also das hat für mich gepasst. Und der es gab ja eigentlich, wir hatten 3 Falls und eigentlich gab es ja nur wirklich einen einzigen cleanen Fall und das war der, den Kairi Sane geholt hat. Entsprechend geht sie da auch sehr, sehr stark draus hervor und sie hat ja auch versucht, soweit es irgendwie möglich war, da die Adjutanten von Shayna Baszler so in ihre Schranken zu verweisen. Und ich glaube, wenn man jetzt sich gerade das Ende anguckt, wo da nochmal Io Shirai und Dakota Kai eingegriffen haben, ich glaube, da werden wir auf lange Sicht einen 3 gegen 3 sehen, oder?
Wahrscheinlich. Obwohl, da bin ich echt noch ein bisschen skeptisch, gerade weil, wegen dieser Rousey-Connection, die MMA-Damen da ein bisschen zu stark wahrscheinlich dargestellt werden und ich es überhaupt allgemein nicht so geil finde, dass, sobald man irgendwie eine Verbindung zu Ronda Rousey hat, dass dann jede erfolglose MMA-Kämpferin auf einmal aufgenommen wird.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt den Background von Duke und Shafir hier nicht gerade so auf dem
Plan. Ich glaube, die waren auch nicht so erfolgreich. Ich meine, Shayna Baszler war ja auch.
Nee, die war auch nicht besonders erfolgreich. Nee, aber wie gesagt, ich finde, die haben ja auch alle irgendwas.
Ich will es ja auch noch nicht schlecht reden. Ich sage nur, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Mittlerweile sage ich auch, so grauenhaft wie Shayna Baszler bis zu ihrem Titelgewinn war, dass sie sich mittlerweile so gemacht hat, dass man sie als Charakter und als Kämpferin eben auch gebrauchen kann in so einem Roster.
Ja, das sehe ich absolut auch so. Also sie hat eine Präsenz auch da, wenn sie in den Ring kommt. Was sie im Ring macht, ist jetzt sicherlich nicht 5-Star-würdig, aber wie du schon gesagt hast, gerade mit Leuten wie einer Kairi Sane, wo sich ja einfach auch die Geschichte quasi des kleinen Underdogs und dann eben dieser MMA-Maschine da so, die schreibt sich ja quasi von selber. Und das wurde hier eben auch nochmal erzählt, dann eben auch mit dem Twist, dass die Kairi Sane eben auch diese Aggression dann nochmal mit reinbringt. Dass das funktioniert. Also ich kann da auch echt nichts Negatives zu sagen. Klar war der Kampf irgendwie jetzt nicht besonders lang, aber ich glaube, das hat der Psychologie innerhalb dieses Matches überhaupt nicht geschadet. Ich glaube, ansonsten, wenn der jetzt 15 Minuten oder länger gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich gesagt so, hui, der hat immer ein paar Längen gehabt. Also
ja, das meinte ich ja vorhin auch. Und also ich fand den unterhaltsam, gut. Ja, also war jetzt nichts Hervorragendes oder so, war ein guter Kampf, gerade um in diesen Event reinzukommen.
Genau.
Und da muss man sagen, der Moonsault von Io Shirai ist schon ein wunderschönes Ding.
Das stimmt also, auf jeden
Fall.
Wow,
wie sie in der Luft steht quasi mit dem Körper. Das ist schon ganz, ganz großes Kino. Und ich freue mich sowieso immer, wenn Dakota Kai irgendwie auftaucht.
Ja, ich mag die auch. Also das muss ich auch sagen.
Unfassbar niedlich.
Ja, aber das auch da, ne? Ausstrahlung, Präsenz, irgendwie, die hat auch irgendwas. Hat ja natürlich so ein bisschen so einen Bailey-Einschlag, oder? Aber so ein bisschen tougher dann trotzdem. Also ich weiß gar nicht, ich kann es ganz schwer beschreiben, was Dakota Kai ausmacht.
Ja, Stimmt. Nee, ich sehe es genauso. Ja, klar, ist so ein bisschen dieser Girly-Faktor drin, ne?
Ja.
Aber im Ring dann irgendwie so ein bisschen tougher und auch ein bisschen andere Ausstrahlung. Also ich finde die einfach von Grund auf sympathisch irgendwie und
ja,
auch eine gute Wrestlerin.
Ja, und Io Shirai sowieso, also eine der besten Wrestlerinnen der Welt.
Ja.
Stardom, ehemalige Stardom-Championess und ich weiß nicht, was alles, Trainerin von Chris Wolf und ich weiß nicht, was alles gewesen. Also die ist eigentlich schon ein Star und ist jetzt eben dann bei NXT angekommen. Und da werden wir sehen, wie die Geschichte weitergeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Shayna Baszler bleibt NXT Women's Champion. Was glaubst du, wo geht jetzt der Weg für Shayna Baszler hin? Wir haben dieses Six-Women Tag-Team-Match, was da irgendwie so jetzt gerade im Raum steht. Glaubst du, dass wir Shayna auf absehbare Zeit im Main-Roster sehen?
Ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, bei NXT kann man gar nicht mehr so viel mit ihr machen.
Ja.
Das ist so ein bisschen auserzählt. Und das liegt jetzt gar nicht mal an ihr, dass da irgendwie zu wenig rüberkommt oder so. Ich glaube einfach, sie hat jetzt so alles geholt und war so dominant und alles. Und ich glaube, es fehlen auch so ein bisschen die passenden Gegnerinnen für sie. Und das würde dann im Main-Roster wahrscheinlich besser hinhauen.
Ja.
Gerade du hast diese Connection mit Rousey, die könntest da vielleicht dann auch so ein Debüt machen, wo sie sich erst umarmen und dann hintergeht Baszler sie oder was auch immer, ja. Aber da ist dann ein bisschen mehr Potenzial, glaube ich, im Main-Roster.
Ich glaube auch, dass wir das auf absehbare Zeit sehen werden. Ich habe auch ja schon in der Preview gesagt, dass ich es auch eigentlich auch ganz spannend mal wieder fände, einen NXT-Champion quasi im Main-Roster auftauchen zu sehen, wie das damals ein Kevin Owens gemacht hat. Also zu ihrem Charakter wird es auf jeden Fall passen. Fände ich eine spannende Richtung, sagen wir es mal so.
Das wäre ziemlich cool, ja.
Na, also sie ist ja dann auch jemand, die dann wirklich auch mit breiter Brust dann auch wirklich mit dem Gürtel dann in den Ring kommt. Ich fände das cool und würde gut zu ihrem Charakter passen.
Was ich echt cool fände, ich meine, sie wollen ja jetzt wahrscheinlich dann Becky gegen Rousey für WrestleMania aufbauen.
Ja.
Wenn sie auftaucht und erstmal so so die Hürde ist, die Becky erklimmen muss, bevor sie bei WrestleMania gegen Rousey antritt.
Ja.
Denn Baszler hat so eine Präsenz, der würde jetzt bei dem ersten großen Pay-Per-View auch eine Niederlage nicht unbedingt schaden.
Nö, überhaupt nicht. Also sie hat ja auch jetzt bei NXT ja so diverse Niederlagen eingesteckt. Und gerade wenn man das quasi aus so einem Flug heraus macht, also kann also Flashpin oder sonst irgendwas, das schadet ihr dann auch nicht, solange sie eben einfach in dem Kampf stark aussieht. Ne?
Eben.
Wer weiß, ne? Also wir haben ja bei dem bei SmackDown haben wir ja noch einen Spot offen. Da gibt es ja auch diverse Namen, haben wir in der Preview auch schon drüber spekuliert, wer da kommen könnte. Ich bin gespannt, ob wir da eine große Überraschung sehen oder ob es dann am Ende doch Mandy Rose ist oder sowas. Man weiß es nicht. Ja, weiter im Text. Auf jeden Fall bleibt Shayna Baszler Champion und wir werden sehen, wie die Geschichte da weiterläuft. Dann gab es einen Schwenk ins Publikum. X-Pac samt Hund. Warum auch nicht? Aber eigentlich
X-Pac und X-Dog?
Ja, na, wie hieß nochmal? Lulu, Layla, irgendwie sowas. Irgendwie so in der Richtung heißen die. Shaggy weiß das. Ich hab vergessen. Wir haben mal drüber diskutiert. Ich hab's aber vergessen, wie der Hund heißt. Auf jeden Fall, dann kam eigentlich.
Das ist daran auch wichtig. Das Einzige, was ich wusste von den Tieren, von irgendwelchen Wrestlern, war, dass Goldberg eine Ziege namens Goldberg hatte.
Auch das ist extrem wichtig. Ja, lass mal hier zu den, wir haben jetzt drei Matches noch vor uns, aber das sind auch wirklich drei richtig große Matches und der erste Kampf, über den wir da sprechen müssen, dürfen, wie auch immer, ist natürlich Aleister Black gegen Johnny Gargano. Da gab es auch wieder ein geiles Videopackage, was die Geschichte zwischen den beiden erklärt, weshalb diese Geschichte so interessant ist. Und auf einmal haben wir einen Johnny Gargano, der plötzlich nicht direkt als Bösewicht, aber schon so mit Ecken und Kanten in den Ring kommt, oder? Was sagst du dazu?
Ja, ich finde es extrem gut, dass es nicht dieser 0815-Heel ist. Das ist halt so ein Bösewicht schon. Aber er hat seine Argumente dafür, das so darzustellen, dass er vollkommen im Recht ist, wie er gehandelt hat. Und sich nicht als Bösewicht betrachtet, sondern eben als den Guten.
Ja.
Und das ist verdammt interessant. Sowas würde ich mir mal im Main-Roster wünschen. Und nicht einfach immer dieses 0815-Heel-Face rumgeschiebe.
Ja, das ist es eben wirklich. Ne? Also du hast hier einen es ist ja trotzdem, eigentlich ist es ja, ist er jetzt natürlich ein Heel, ne? Also man hat ja auch so sein Logo ein bisschen angepasst, ne? Ich hätte mir ehrlich gesagt noch eine andere Musik gewünscht. Da bin ich ja immer ganz gnadenlos. Ich finde, wenn jemand eine andere Gesinnung zeigt, dann sollte er dann eben auch mit einer anderen Musik einkommen, aber sei es drum. Aber trotzdem auch so von seinen Manierismen her und so. Er hat ja, ja auch
das,
sein.
Das Logo erinnerte, also das angepasste Logo erinnerte ja so ein bisschen an Venom.
Ja.
Und sehr cool auch, dass er dann, wo er immer so Marvel-Outfits hat, mit denen ja. er zum Ring kommt, dass er diesmal als Punisher quasi kam.
Genau, er hatte auch hinten auf der Hose hatte er quasi das, das Punisher-Logo, aber eben, da stand aber drauf Johnny Takeover. Also oben, wo sonst Marvel stand, stand Johnny und dann das, wo sonst Punisher steht, stand dann eben Takeover. Fand ich auch richtig interessant.
Das sind so kleine Details, die NXT so geil machen, weil da drauf geachtet wird.
Ja.
Das ist genauso wie hinterher im Main Event, dass, dass Dunn und Ricochet auch mit Kriegsbemalung rausgekommen sind.
Ja, ja, also da legt man da eben Wert drauf. Auch ich bleib dabei, das liegt eben auch daran, dass man da nicht ganz diesen Overflow an ja, an Talents, war vielleicht schon, aber eben an Content, den man irgendwie rausschieben muss, den hat man da eben nicht. Deswegen hast du auch Zeit, dir mal so Momente zu gönnen. Und vielleicht ist da auch noch der Vorteil, dass die ganze Maschinerie da eben einfach ein bisschen kleiner noch ist und dass man da mit weniger Stress auch solche Details irgendwie auch mal pitchen kann, um es mal so auszudrücken. Ich weiß es nicht. Wo wir gerade bei Entrances sind, ey, wie geil war denn der Entrance von Aleister Black, bitteschön? Wie geil ist dieses Stachel-Outfit, dieses Dämonen-Ding, oder?
Das war fantastisch. Also ich habe das so gefeiert. Ich finde den Entrance ja eh schon geil. Und das war nochmal so das Tüpfelchen auf dem I quasi. Großartig.
Ja, also ich habe da auch vom Fernseher gesessen und hab zu meiner Freundin gemeint, so, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und sie so, wie was denn? Der hat eine ziemlich coole Weste. Ich so, guck dir mal an, wie der jetzt hier aus dem Sarg aufsteht. So, und dann, als er dann ins Bild da hochgeschwebt wird, mehr oder weniger, Alter, das ist ein richtig cooler Superstar-Entrance. Also ich finde, dass ein Aleister Black so an Präsenz dazu gewonnen hat, jetzt auch in den letzten Wochen allein. Auch die Geschichten mit Nikki Cross, diese Promos und diese Mimik, die er an den Tag legt. Oioioi. Und er hat auch mal draufgelegt, glaube ich, also körperlich. Ich habe das Gefühl, der hat noch mal ein paar Pfund mehr Muskelmasse, oder? Bild ich mir das nur ein.
Ja, kann gut sein. Ich habe auch überlegt. Aber mit seiner Präsenz und so, das fand ich schon bei im Aufbau gegen Andrade Almas in den Konversationen mit Selina Vega fantastisch.
Ja.
Wie er sie halt hat auflaufen lassen und sowas. Also der hat schon was. Und der hat was ganz Eigenes, was einfach funktioniert als Präsenz. Genauso wie es auch ein Cesaro hat, wenn du ihn machen lässt. Aber das musst du dann halt im Main-Roster erstmal diesem, in Anführungszeichen, Kreativ-Team verständlich machen.
Ja, wobei man sagen muss, dass ich sehe da leider, was heißt leider, also so sehr ich Cesaro mag, sehe ich da Aleister Black eben noch ein ganzes Stück weiter als Cesaro, gerade was so Mimik, Mic-Work und natürliche Ausstrahlung angeht. Also
na, will ich nicht sagen. Also es ist komplett unterschiedlich, was sie haben, aber sie haben beide so was ganz Eigenes, was auch dazu einlädt, dass es mit der Crowd connected.
Und
bei Cesaro wird es irgendwie nie richtig rausgekitzelt.
Ja, das stimmt. Aber woran das liegt, ist natürlich dann auch immer schwierig festzumachen. Also ich finde, dass er jetzt schon bei The Bar eben echt gut funktioniert. Es gab aber natürlich auch mal so Momente, wo er auch als Singles-Wrestler sowohl auf der einen Seite total gut funktioniert hat, aber auch mal total versagt hat. Ich erinnere nur diese absolut geniale Open-Mic-Promo, die er mal da gehabt hat, mit den Seilen und so. Schwierig. Ja, ist doch so. Und ein Aleister Black ist da, glaube ich, aufgrund dieses etwas kontrollierteren Temperaments, was er hat, und dieses kontrollierteren Gimmicks, passt da, glaube ich, mehr zusammen. Und der, wie du gesagt hast, der hat was ganz, ganz Eigenes. Und das sehen wir hier auch in den Shows. Und der wird auch funktionieren, wenn der ins Main-Roster kommt und wird da eben einen speziellen eigenen Farbtupfer mit reingeben. Und da eben auch, egal ob jetzt als Heel oder als Babyface, der wird funktionieren, da bin ich mir 1000% sicher.
Ja, wenn er gelassen wird. Ein Finn Bella könnte auch so gut funktionieren auf vielen verschiedenen Ebenen. Was haben wir uns da alles ausgemalt?
Haben wir?
Ja, sicher. Der Demon, wenn er endlich ins Main-Roster kommt. Blablabla. Ja.
Ja. Naja. Lass uns mal hier über das Match sprechen, weil das war ja dein Match des Abends, oder?
war tatsächlich mein Kampf des Abends. Also alle Matches richtig gut. Aber das hat für mich so rausgestochen. Das war einfach von vorne bis Ende gegenseitig schön in die Fresse. Und das hat Spaß gemacht. Es waren wunderbare, schöne, schnelle Phasen da drin, wo sie sich gegenseitig ausgekontert und ausgespielt haben. Aber dann auch immer wieder eben gegenseitig da die Bomben eingesteckt haben. Ich fand, das hat einfach Spaß gemacht. Das war mein Wrestling war das. Ja? So wie ich es gerne habe. Einfach gut aufgebaute Story, zwei Kontrahenten, die als gleich stark dargestellt werden und die sich dann halt wirklich mit ordentlich Tempo auf die Schnauze hauen.
Ja, von vorne bis hinten. Und natürlich auch, du hast gerade die ganzen Kontersequenzen angesprochen. Die fand ich auch extrem unterhaltsam einfach. Also klar war da sehr vieles sehr durchchoreografiert. Das finde ich, haben die drei Matches, die wir jetzt dann in der Folge sehen, oder zwei, die jetzt danach noch kommen, haben das alle gemeinsam. Ich finde, da sieht man, dass die Wrestler sich vorab wirklich Zeit genommen haben, um da die Aktion zu koordinieren. Aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört, weil, wie du gesagt hast, hier wurde eine Geschichte erzählt. Auch einen Gargano, der sich ja teils auf das Spielfeld von Aleister Black begeben hat und ihn da auch immer wieder ausgekontert hat. Natürlich nicht mit der Kick-Perfektion eines Aleister Black, aber trotzdem da eben mitmischen konnte. Das Einzige, was mir bei Gargano derzeit fehlt, und das war auch das, was mich am Ende so ein bisschen gestört hat, mir fehlt bei Gargano ein vernünftiger Finishing-Move. Wo man sagt, so, wenn der kommt, klar hat er diese DDT-Varianten, die er immer wieder zeigt, die er auch hier gezeigt hat, die auch super spektakulär aussehen, aber es fehlt dieser eine Moment, wo du sagst, so, wenn er diese Aktion zeigt, ist der Kampf vorbei. Die hat Gargano nicht, oder?
Ja, wo du es so sagst. Also er hat seinen Submission-Move, wie heißt er, Gargano Special? Oder bin ich jetzt komplett falsch? Ja. Ja, stimmt. Da hab ich mir noch ist mir noch gar nicht so bewusst geworden. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ja, das stimmt schon. Also, zu diesen choreografierten Sequenzen, die du angesprochen hast, klar, ich dachte dann auch so, wow, das haben sie aber gut geübt. Aber wenn man sich mal so überlegt, nach diesem Tempo, was die sich schon alles da an den Kopf geworfen haben, dann halt irgendwie so nach 12 Minuten noch zu behalten, oh, jetzt kommt der Fußfeger, genau jetzt muss ich springen und sowas.
Das stimmt, ja.
Das ist halt vollkommen krank.
Ja. Nein, das war in der Synchronität und auch in der Sauberkeit, was die beiden da gezeigt haben. Auch teilweise, da gab es auch eine Aktion, wo dann auch Gargano quasi, ich glaube, mit dem Spear durch die Seile tauchen wollte oder sonst irgendwas und Aleister trifft ihn dann im Knie und solche Geschichten. Mhm. Wo ich mir denke, so, mein Gott, wie präzise muss das sein, dass du dem nicht mal versehentlich irgendwie das Gesicht brichst oder sonst irgendwas?
Lass das
mal
Nia Jax machen.
Und sowas, ne? Also, das war wirklich ganz, ganz hohe, schnelle, moderne Wrestling-Kunst, was die beiden hier gezeigt haben. Und eine absolut unterhaltsame Angelegenheit. Mir hat der Kampf auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, das Einzige, was mir so am Ende zum Glücklichsein gefehlt hat, war eben dieser ganz klare Finishing-Move. Wie gesagt, also es gab natürlich dann diesen einen Augenblick, den ich sehr, sehr, sehr schön fand. Und das war dieser Moment, wo Aleister Black auf dem Boden saß erst und Johnny Gargano ein Kick zeigen wollte und Aleister sich erstmal ja wieder in den Schneidersitz setzte und dann abwartete, bis Johnny quasi ja ihm seinen Best Shot gibt und so. Und das fand ich richtig cool. Wie war es bei dir?
Die Stelle fand ich sehr stark und genauso gut fand ich dann auch hinterher, wo Gargano dann halt so wirklich nochmal diese Charakterwandlung von sich deutlich gemacht hat, wo er erst da zu Aleister Blacks Füßen liegt und um Vergebung bittet und so bring's hinter dich, aber eigentlich nur eben den Black Mass Kick abwartet, um da die Lücke zu finden, um Aleister einzurollen.
Ja.
Das waren wirklich gute Momente und so dieses Storytelling im Match und dieser Matchfluss und wie hart die sich's gegeben haben. Also ja, ich weiß, objektiv ist das jetzt nicht das beste Match aller Zeiten. Also, da ist es sehr gut einfach, aber so meine persönliche Meinung, das ist eines der besten Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe, so promotionübergreifend. Also das hat mir einfach Spaß gemacht, das Ding.
Das ist ja auch vollkommen jedem selbst überlassen, wie er sich von den Matches unterhalten fühlt. Es ist übrigens der Gargano Escape, nicht der Gargano
Escape, Special. Genau.
Ja.
Wie komme ich auf Special?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil der Johnny so special ist vielleicht. Man weiß es nicht.
Ist das nicht eher Eugene gewesen, der so special
ist? Ja, der ist auch extrem special gewesen. ich fand es dann auch schön, dass quasi dieser Kampf auch nicht mit einem Finishing Move beendet worden ist, sondern mit zwei. Also, dass dann dann wirklich auch nochmal, wie du es gerade gesagt hast, diese Sequenz gegeben hat, wo dann die Black Mass, die erste Black Mass kam und ein Johnny Gargano sich so schon wankend eigentlich nur an der Brust von Black abstützte und dann gab es eben nochmal die Black Mass und dann war es wirklich vorbei. Ich finde, das hat auch dem Ganzen nochmal so das Ausrufezeichen aufgedrückt irgendwie. Also ich kann mich da auch nicht beklagen. Ich fand den Kampf hochgradig unterhaltsam und beide haben wirklich ihre Stärken da ausgespielt und wir haben eine neue Seite von Johnny Gargano kennengelernt und insofern bin ich da sehr zufrieden rausgegangen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja,
ich fand das Finish auch sehr geil, wie du schon gesagt hast. Aber hast du damit gerechnet, dass Alistair gewinnt?
Ich überlege gerade, was ich im Vorfeld getippt habe. Ich glaube, wir haben glaube ich drauf getippt, dass Gargano gewinnt. Ja, das tatsächlich, weil wir gesagt haben, dass weil für Gargano hast du quasi noch einen Weg, der bei NXT ja über Ciampa führt logischerweise und das wird auch hier kommen, weil er hat jetzt hier verloren, vielleicht auch eben gerade weil er seine vorher erfolgreichen Routen so ein bisschen verlassen hat. Aber wie geht's jetzt mit dem Aleister Black weiter? Ne? Wird jetzt einfach diese Geschichte wieder aufgenommen? Jetzt haben wir diesen Three-Way dann? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist schwierig. Ne? Also ich hätte auch gedacht, Gargano gewinnt, weil das für ihn so ein Neustart ist. Wo er dann verloren hat, war alles okay, ja, alles nachvollziehbar. Da wäre ich dann fast davon ausgegangen, dass vielleicht sogar auch Ciampa seinen Titel verliert und die beiden wieder sich irgendwie aneinander hochziehen. Mir schwebt da so ein bisschen was bevor, dass es eher Richtung Four-Way geht, auch mit dem Dream. Weil er hat jetzt nicht die meisten Matches gewonnen bei Takeovers, aber er ist so ein zentraler Bestandteil der Show. Also es sind es eben diese vier Leute, Aleister Black, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa und der Velveteen Dream, die irgendwie so NXT zum großen Teil tragen.
Ja.
Die so bestimmend waren in diesem Jahr. Und dass da dann irgendwie so halt wirklich das Finale in einem Four-Way zwischen denen kommt, gerade auch, weil man ja bis zum Takeover zu WrestleMania, dazwischen ist ja noch der beim Rumble dann,
ja,
hat man ja auch die ganzen neuen Talente, die man noch da hat, hat man ja auch noch weiter aufgebaut. Dazu hast du ein Ricochet, die Undisputed Era, eben die War Raiders, Matt Riddle, Keith Lee und noch ganz viele andere. Du kannst also diese Pay-Per-View-Card, die du dann für diesen großen Abschluss-Event im Vorfeld zu WrestleMania brauchst, ja, dass quasi eine Saison zu Ende ist, um es mal so zu sprechen,
ja,
die kannst du ja gut füllen mit geilen Matches noch und kannst trotzdem eben diese vier bestimmenden Personen ins Four-Way packen dann.
Ja, absolut, ja. Also das ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, also da stehen schon einige an und ich denke auch, dass von den vier Leuten, die du jetzt angesprochen hast, da werden dann auch nach WrestleMania garantiert welche hochgezogen werden, eventuell schon früher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Aleister Black schon hier und da, ich meine, wir hatten das ja schon mal, dass manche Talente auch eben bei beiden Promotions quasi, Promotion in Anführungsstrichen, bei beiden Shows quasi antreten. Also es ist sowohl bei NXT als auch dann woanders antreten. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber was du gerade gesagt hast, ist vollkommen richtig. Und auch die Bedeutung der vier Wrestler hier ist auch absolut unumstritten. Das sind die Workhorses von NXT und die schreiben momentan die Shows einfach. Ne? Und um die herum wird alles aufgebaut und wenn die weg sind, dann müssen erstmal wieder neue Leute aufgebaut werden. Und das wird garantiert aber auch funktionieren, weil es sind die neuen Leute da. Es wird aber wieder ein anderes Produkt sein.
Das ist es. Sie haben ja noch einige Zeit bis zu WrestleMania, um die so zu positionieren, dass das dann mit denen funktioniert.
Ja, und das sind natürlich auch noch andere Leute im Hintergrund. Ne? Also die Lost Sons haben wir letztens gesehen, da bin ich mir nicht ganz sicher, was aus denen wird. Also ich glaube aber auch, dass man mit denen irgendwie einen kleinen Plan hat, dass man die irgendwie da aufbaut. Wir haben natürlich auch noch irgendwie sowas wie einen Marcel Bartel, ne? Mal gucken, ob man den irgendwie mal bringt.
Ich sage, der wird 2019 North American Champion.
Wäre cool. Also auch mit dem Gimmick, was er hat, mit dem Charakter, mit dem Nein, wird doch passen.
Ich habe so das Gefühl, also dass bisher nicht ganz so viel Platz einfach in den TV-Shows war für ihn.
Ja.
Aber bei allem, was sie so mit ihm machen, habe ich das Gefühl, dass sie sehr großes Vertrauen in ihn haben. Auch allein, dass er jetzt beim Tryout da vor Ort war und sowas. Also, der wird schon stark geschätzt, glaube ich. Und auch ein Adrian Sevier, Fabian Aichner.
Genau.
Ich glaube, da wird auch ein bisschen was passieren. Da war auch einfach bisher noch nicht so viel Platz für ihn da. Aber sie haben ihn ja auch erstmal dann zu Evolve da gebracht. Der ist neuer Evolve-Champion. Und das machen die ja auch nicht einfach so. Da steckt ja was hinter. Da ist ja ein gewisses Vertrauen.
Ja. Die würden die nicht als quasi Trainer, Schrägstrich, Agents, was auch immer, da mit zu Tryouts schicken, wenn sie von denen nichts halten würden und wenn die jetzt irgendwo da im Talentsystem einfach, weiß ich nicht, da verkommen lassen eben würden. Also da glaube ich nicht dran.
Die brauchen einen anderen Aufbau halt als ein Matt Riddle oder ein Keith Lee, die da in der amerikanischen Indie-Szene verwurzelt sind.
Ja, eben, die brauchen halt einen Charakteraufbau. Und ich glaube, gerade beim Fabian Aichner fehlt noch ein bisschen der Charakter. Ich glaube aber, dass ein Marcel Bartel eigentlich schon ein Gimmick hat, was du in die Shows bringen kannst und der einen guten Heel spielen kann. Bei Fabian fehlt mir halt so ein bisschen, der ist halt ein total geiler Athlet, aber irgendwie fehlt mir da eine Figur, die er verkörpert.
Ich glaube, ja, der wird in einem Tag-Team erstmal gut funktionieren.
Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen um die Zukunft machen. Wir haben auch noch einen Donovan Dijak übrigens da, ne?
Stimmt.
Donovan Dijakovic oder wie er jetzt heißt. Ich habe es ganz vergessen, den sieht man so selten, aber der hat doch auch so einen ganz merkwürdigen Namen jetzt bekommen. Aber das ist auch jemand, ich sehe den auch nicht unbedingt als den absoluten Mega-Single-Star, ehrlich gesagt, weil auch da fehlt mir ein bisschen die Persönlichkeit, aber vielleicht auch da in Form von einem Stable oder in einem Tag-Team wird der auch gut funktionieren. Hm. Schauen wir mal. Jo, weiter geht's dann mit dem Match um die NXT Championship zwischen Champion Tommaso Ciampa und Velveteen Dream. Und auch hier müssen wir wieder über die Entrances sprechen, lustigerweise, ne? Wie hat dir der Velveteen Dream als Velveteen Hogan oder der Hollywood Dream gefallen?
Hat mir sehr gut gefallen. ja, ich mag das am Dream, dass er halt immer so Dinge an die Stadt oder an das Match und sowas anpasst. Mit seinen Hosen zum Beispiel oder eben seinen Entrances. Das ist halt so ein ganz, ganz schriller Vogel und da passt das einfach, dass er das dann auch ins Match einbaut. Er hat ja hinterher noch den Big Boot und einen Leg Drop gezeigt und sowas.
Ja.
Das wollen die Leute ja. Und gerade so ein Heel wie Ciampa kann halt auch damit spielen, wo er sich da sein Kopfband genommen hat. Ja, und die Lauscher-Geste von Hogan gemacht hat. Das ist wunderbar.
Ganz kurze Frage. Ich habe das mit meiner Freundin zusammengeschaut, die hat so nebenbei irgendwelche Sachen gelesen und guckte dann so hoch und sieht dann, wie Ciampa sich irgendwie das Haarband nimmt und fragte mich dann, Olaf, was ist denn da so schlimm dran, dass der sich jetzt das Haarband genommen hat? Und ich konnte es nicht erklären, weil das halt so ein Insider ist, dass ich dann so, ja, der stiehlt damit die Persönlichkeit seines Gegners und so und keine Ahnung, ich fand das sehr lustig, weil ich in dem Moment nicht genau wusste, was ich darauf antworten sollte.
Ja, ne? Wie soll man schon mal so Wrestling-Insider, Non-Wrestling-Fans ja, genau, erklären? Das ist verdammt schlimm. Also, ja, also total schwer einfach.
Ja, genau so war es auch. Ich habe da komplett auf dem Schlauch gestanden. So, ich weiß gerade auch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Naja, ich finde diese Anspielung auch mal total cool, weil das spricht uns natürlich als die Wrestling-Nerds total an und total aus der Seele einfach. Und das ist so, dann bildet man sich doch ein, hey, wir wissen mehr als vielleicht hier der andere, der das vielleicht einfach nur so cool findet oder so. Und das macht dann einfach Spaß. Genauso fand ich übrigens aber auch Tommaso Ciampa jetzt mit seiner, mit dieser Sucht nach dem Gold, also wo er dann wirklich krampfhaft diesen Belt an sich drückt.
Das ist nicht einfach der Belt, das ist Goldie, ja?
Ja. Ich hoffe, Goldas hört das nicht. Ich finde das richtig geil und der verkörpert diese Figur so gut und auch so Kleinigkeiten. Es gab ja dann auch diese Sequenz, wo dann, was wir gerade angesprochen haben, wo er dann das Haarband vom Dream geklaut hat und Velveteen Dream geht dann eben nach draußen und nimmt sich das, was Ciampa am wichtigsten ist und das ist dann in dem Moment der Gürtel und will den küssen und sofort hechtet Ciampa raus und dann auch dieser Augenblick, als dann Ciampa sich wirklich noch eine Sekunde nimmt und den auf den Boden gefallenen Gürtel nochmal aufs Kommentatorenpult legt, so. Geil. Also das sind halt Details.
Genau das liebe ich. Genau das. Da dachte ich auch so, das ist gerade so ein guter Moment wieder, wie die es schaffen, die Charaktere da rauszubringen während so einem Match. Das, einfach schön. Das ist tatsächlich ein Event in vielerlei Hinsicht gewesen, auch wenn da eben so Insider wie das mit dem Band da nicht verstanden werden. Den kannst du mit jemandem gucken, der einfach mal sagt, ach ja, dann zeig mir doch mal Wrestling.
Ja.
Weil die sämtliche Figuren, die da mitspielen, bringen ihren Charakter so stark zur Geltung, dass du das sofort erfassen kannst und von diesem Kampf dann gepackt werden kannst.
Ja, genau ist das. Also du schaust dir einfach an und du weißt sofort, dass sie irgendwas verkörpern. Und das ist ja auch das Wichtige beim Wrestling eigentlich, dass du jemanden siehst und selbst wenn du die vorher noch nie irgendwie vor Augen bekommen hast, dass du sofort verstehst, was der sein will. Ne? Also hier Velvet Dream ist der exzentrische Paradiesvogel, Tommaso Ciampa der manische Verrückte so ein bisschen, ne? Aleister Black ist der Satanist, keine Ahnung. Und Johnny Gargano der miese Verräter so in der Richtung. Ne? Gibt's alles. Aber jetzt mal zurück hier zum Match, weil mir hat der Kampf ja auch extrem gut gefallen, eben weil man da auch so eine schöne, man hat so eine schöne Kurve gehabt, wie der sich langsam entwickelt hat. Und am Anfang hast du ja wirklich dieses Character-Work gehabt und gegen Ende wurde es ja dann wirklich immer heißer und heißer und heißer und auch immer härter natürlich von den Aktionen her. Und ich sag's nochmal, also ein Velveteen Dream dafür, dass er noch so jung ist und dass der eigentlich gar nicht so viel Erfahrung hat, Alter, der bringt so gute Anlagen mit und so gute Fähigkeiten und einfach so ein natürliches Talent, Charisma und ich weiß nicht was. Also, das ist unfassbar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, was er hat, was nicht so viele Wrestler haben, selbst einige Topstars nicht, ist, er weiß, wie er seine Bewegungen verkaufen kann. Das siehst du zum Beispiel ja. Bei einem AJ Styles immer ganz gut, dass selbst ein normaler Back-Suplex, den setzt er auf seine Art an und der ist unverwechselbar, diese Art ist mit AJ Styles verbunden. Ja. Und der Dream hat das auch bei vielen Sachen. Also allein seine Schläge. Er vermischt das sehr gut mit seinen, sehr androgynen Bewegungen, so sag ich mal. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
Ich weiß,
dass er die Arme dann so unfassbar weit nach hinten tut und dass er so weit damit ausholt. Aber der Schlag wirkt trotzdem nicht lasch oder so. Da ist trotzdem eben ein bisschen Feuer hinter. Das kann er einfach gut verkaufen. Ich glaube, dieses Rollenspiel eben mit dem Charakter, den er da verkörpert, das hat er unglaublich gut drauf. Und das war auch so das, was mir am meisten an diesem Match gefallen hat. Ich fand's, die Kurve, die du sagst, fand ich auch sehr schön. Gerade auch, wie dann immer weiter die Dominanz von einem Tommaso Ciampa gebrochen wurde, der halt mit, purer Skrupellosigkeit vorgeht. Wrestlerisch fand ich das aber jetzt nicht irgendwie herausragend aus. Das fand ich einfach auf einem guten Level. Ausgemacht hat für mich den Kampf einfach eben das Character-Work, was da zum Vorschein kam. Und da war es halt eben so das komplette, jetzt nicht das komplette Gegenteil, das hatten wir im Kampf davor, hatten wir auch Character-Work, aber es war halt einfach ein komplett anderer Kampf so. Der Fokus lag ein bisschen anders und das fand ich sehr schön. Also mir persönlich jetzt hat Aleister Black gegen Gargano besser gefallen, weil es einfach so das Wrestling ist, was ich liebe. Aber objektiv könnte ich jetzt auch nicht sagen, welcher Kampf besser war. Auf ihre Art waren beide einfach fantastisch, wie das eben aufgezogen wurde und wie der gesetzte Fokus eben auch durchgezogen wurde durch das Match. Ganz, ganz großes Tennis.
Ja. Es bei mir geht's ganz, ganz genauso. Also, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen und da hast du eben gesagt, dass für dich war der Kampf des Abends war Aleister Black gegen Johnny Gargano und ich habe gemeint, eigentlich für mich ist es dieser Kampf hier gewesen, weil ich bin dann eben jemand, ich mag diese Anspielungen und ich mag die Geschichten, ich mag auch diese geil choreografierten Aktionsfolgen, aber mir ist dann manchmal auch das Character-Work tatsächlich noch ein bisschen wichtiger. Und das wurde dann hier eben gezeigt, auch diese Rückbezüge, auch am Ende dann, als dann ein Dream ja nicht nur die Manierismen als Hulk Hogan nachgemacht hat, da gab es auch noch den Figure-Four-Leglock, erstmal am Ringpfosten. Bret Hart ist natürlich da bekannt für. Dann gab es den Figure Four im Ring. Das ist natürlich dann Ric Flair. Anschließend gab es noch diese Geschichte mit dem Schuh, ne, weil natürlich dann auch Tommaso Ciampa ja das verletzte Knie gehabt hat. Das hat mich natürlich dann an Eddie Guerrero erinnert. Hast du übrigens gesehen, wo der Schuh gelandet ist?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Ich glaube, irgendjemand in der fünften Reihe hat sich selber einen Schuh gefreut. Also ich habe im Hintergrund, kannst du dann sehen, wie er so, yeah! Und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber anscheinend hat jemand ein teures Souvenir mitgenommen.
Ich habe auch am Anfang gedacht, bei Riddle, als er wieder seine Flipflops weggeschossen hat, hoffentlich hat er diesmal ein Zusatzpaar dabei.
Ja.
Aber wo du das gerade sagtest mit den Aktionen, wo er eben was von Hogan, Hart und Flair gezeigt hat, da muss man auch noch mal ausdrücklich den Kommentar loben. Wie die das rüberbringen. Das ist nicht einfach so wie es ein Michael Cole machen würde, der dann irgendwie erstmal eine Stunde über Vintage Bret Hart redet oder so. Ranallo und Nigel McGuinness sind halt echt ein gutes Team. Die kriegen sowohl die Action im Ring als auch eben die Storys, die da im Ring oder außenrum erzählt werden, das kriegen die alles so gut unter einen Hut. Das passt einfach, wie die das machen. Und dazu finde ich die Stimme von Nigel McGuinness auch noch unfassbar angenehm.
Das stimmt. Das ist eine andere, ganz anderer Farbton, als es Mauro Ranallo beispielsweise hat oder so. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch, das hat man da super verkauft und gegen Ende. Also man hatte mich hier wirklich so weit, dass ich am Ende an einen Titelwechsel von, also geglaubt habe in Richtung Velveteen Dream, wirklich, als es dann die Aktion dann auch nach draußen gegeben hat, als dann auch der Dream nochmal das Tempo angezogen hat, du gemerkt hast, so jetzt will er's wirklich hier zeigen, und da gab's da den Purple Rainmaker, und Ciampa kickt nochmal aus und flüchtet sich dann auch wirklich in so einer ganz merkwürdigen Bewegung in die Seile, also auch wie er da sich dann quasi in die Seile hat hängen lassen, habe ich so in der Form noch nie gesehen. Und da sage ich mal, dieser Dive, also dass er dann ein Purple Rainmaker dann quasi aufs Apron zeigen wollte und dann einfach mal daneben fliegt, ja, kann man auch mal machen, oder? Also, und aber es war in dem Moment dann absolut glaubwürdig natürlich, dass er danach fertig ist, ne? Also wenn du da vom Top Rope einfach mal auf dem Boden landest, und wir hatten ja auch vorher noch die Geschichten, dass dann das Pattern da draußen entfernt worden ist von Ciampa, wie wir es schon mal gesehen haben. Wir haben auch gesehen, wie ein Ciampa sich mit Mauro Ranallo angelegt hat und sowas. Aber hier gerade diese Finishing Stretch, ich fand das richtig cool, weil du hast auch gemerkt, das Publikum war dabei. Das Publikum hat an den Dream geglaubt in dem Augenblick, und am Ende war es dann aber eben doch ein Ciampa, der dann mit dem DDT dann auch wieder clever auf diese Stahlverbindung, die jetzt zwischen den beiden Ringen ist, da dann gewonnen hat. Und total glaubwürdig. Ich fand das geil.
Ja, war auch ein super Match auf jeden Fall. Und ich habe auch dann irgendwann geglaubt, der Dream macht es. Eben auch, weil Gargano schon verloren hatte.
Ja.
Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und deshalb meine Voraussage ist jetzt, ja, es kommt zu diesem Fatal 4-Way bei TakeOver Brooklyn dann wahrscheinlich wieder, ne, vor WrestleMania.
Ja.
Und das ist dann halt so der Moment, in dem der Dream den Titel gewinnt. Und die drei anderen aus dem Match gehen hoch.
Möglich.
Danach.
Ich bin gespannt. Wir nageln dich drauf fest dann
nächstes und Jahr. Und im Main-Roster hast du dann DIY erstmal wieder zusammen.
Das wäre auch lustig. Und dann willst du sie als Heel-Tag-Team dann etablieren oder als Babyfaces?
Ich würde dann fast sagen, sie kommen erst als Heel. Und dann wird es nochmal gesplittet irgendwann. aber ich will jetzt nicht zu weit vorausgreifen. Ich höre die Leute schon Spoiler schreien hier.
ja, natürlich.
Hey, komm, bei welchem Takeover war das nochmal? Da habe ich auch so recht gehabt. Oder mit diesem Big Man Fatal 4-Way letztes Jahr beim SummerSlam und sowas.
Ja, irgendwie sowas. Was ich mir hier immer, weißt du, wie oft ich mir hier anhören muss, dass ihr alle recht hattet, und das Einzige, was ihr mir immer vorhaltet, ist, wann ich Unrecht habe. So, das Leben ist ungerecht. Ja, auf jeden Fall toller Kampf zwischen Ciampa und dem Velveteen Dream. Absolut klasse. Und weiter ging es dann auch mit den Wargames. Dem Wargames-Match. Letztes Mal beim ersten Wargames-Match hatten wir noch drei Gruppierungen quasi, die hier gegeneinander angetreten sind. Diesmal hatten wir das alte Format quasi wie aus den WCW-Zeiten. Übrigens ohne Dach. Das stört mich immer noch ein bisschen, dass wir kein Dach haben. Aber ich glaube, das ist einfach der Athletik der heutigen Talente verschuldet, weil ein Ricochet würde wahrscheinlich ständig oben gegen das Dach stoßen, wie es ja auch schon damals die Leute gemacht haben. Wir hatten Pete Dunne, Ricochet und die War Raiders gegen die Undisputed Era, vertreten durch Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly und Roderick Strong. Der Kampf ging über 47 Minuten. Den Anfang haben Ricochet und Adam Cole gemacht. Und was ich lustig fand, bei der WCW hieß es ja immer so, wenn alle drin sind quasi, dann beginnt das Match Beyond. Hier hat man einfach ganz klar gesagt, so, das, alles, was jetzt quasi passiert, bevor die Leute im Ring sind, ist einfach nur, um den Gegner zu schwächen. Das fand ich auch mal eine alternative Herangehensweise, oder?
Ja, ich fand das gut.
Okay.
Also, ja, ich, in dem Kontext, finde ich, hat das schon Sinn ergeben. Und, keine Ahnung, ich wollte halt auch einfach so ein langes, fettes Match haben, so eine richtige Schlacht. Genau wie im letzten Jahr, das fand ich schon geil. Und dieses Mal fand ich es auch richtig, richtig gut. Tolles Match einfach nur. Vor allem auch, man merkt einfach, wie viel Rückendeckung Pete Dunne bei der WWE hat.
Ja.
Dass sie mit dem richtig was vorhaben. Und das nur noch nicht machen, weil der Typ halt auch erst 25 ist.
Ja.
Aber allein, also diese Präsenz von dem, also sorry, Ricochet, geiler Typ. Adam Cole, Baby. Super. Aber ich finde, ehrlich gesagt, Pete Dunne hat die größte Star-Aura von denen allen im Ring gehabt.
Er ist zumindest auch als solcher präsentiert worden, natürlich. Ne? Also ich sehe da Adam Cole, sehe ich auch als riesigen Star an. Ich weiß nicht genau, ob er das tatsächlich wird, wenn, also ob seiner Statur, das, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken und so, aber rein von der Ausstrahlung her bringt er eigentlich auch alles mit. Genauso wie Pete Dunne. Also mal schauen. Also ich tue mich da schwer, man weiß auch nie, wen da WWE noch aus irgendwelchen hintersten Ecken, weiß ich nicht, aus dem Fitnessstudio sonst noch irgendwo aus dem Hut zaubert, die dann ein bisschen breiter und ein bisschen größer sind als die Leute hier. Aber ganz klar, also Pete Dunne wurde hier wie ein absolutes Beast dargestellt. Adam Cole genauso. Also erinnere dich mal an das letzte Wargames-Match, wo er ja so ein bisschen der Feigling gewesen ist, ne? Wo er dann auch diese eine ulkige Aktion, wo dann alle den Tower of Doom eingesteckt haben und er war dann der Letzte, der so auf dem Turnbuckle gesessen hat, so, yeah, ich hab's überstanden und so.
Ja, schon. Also dieser Moment, wo alle vier aus der Undisputed Era auf Dunne losgehen, auf den verletzten Dunne, wohlgemerkt.
Ja, ja.
Und er haut ihnen allen auf die Fresse. Wie fett war das bitte? Auch sowieso, dass sich dann zum Schluss so viel um ihn gedreht hat, wie er dann da festgehalten wurde in diesem Käfig, als ja. Bobby Fish dann noch sehr clever und eine sehr coole Idee, wie ich finde, dann das Schloss von seiner Zelle einfach bei Dunne festgemacht hat und keiner hatte den Schlüssel. Das ist halt geil. Ja? So kannst du halt sowas auch mal lösen. Das ist clever. Niemand fühlt sich verarscht vom Publikum. Ja? Und du kriegst das Heel-Team noch weiter gestärkt in ihrer Persönlichkeit. Und ja. Du legst noch einen Fokus auf ein Face drauf, auf diesen verzweifelten Kampf, wie es aus der Zelle kommt. Das ist halt wirklich einfach mal gutes Booking.
Ja, das ist natürlich eine gute Art und Weise, um einfach die Spannung hochzuhalten und dann um diesen zahlenmäßigen Vorteil, den die Undisputed Era dann ja eine Zeit lang gehabt hat, dann auch einfach noch so ein bisschen auszureizen. Ne?
Ja, und du weißt, du hast einen riesen Pop für denjenigen, der dann doch rauskommt und den Retter spielt.
Ja, ich muss trotzdem ein bisschen meckern an dem Match. Also mir hat, muss ich ehrlich sagen, und Ulrich hat mir auch deswegen schon geschrieben, also mir hat das erste Wargames-Match einen Tacken besser gefallen. Also da war ein bisschen, mir waren die, also am Anfang hat es sich ein bisschen gezogen. Also das war ein bisschen, nicht zäh, wäre zu böse gesagt, aber es war alles ein bisschen zu lang. Ich hätte mit 2 Minuten Abständen zwischen den einzelnen Teammitgliedern absolut gut leben können, weil es hat sich, bis dann dieser wirklich gute Finishing-Stretch gekommen ist, hat sich das für mich ein bisschen gezogen und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen das Interesse am Match verliere, obwohl, zweifellos, das Wrestling absolut gut und klasse und sauber und sonst was war. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das ein bisschen zu lang gewesen ist. Also ein bisschen kürzer wäre da für mich ordentlich gewesen, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, wie sich hier da alle bemüht haben. Ich fand allein auch so diese Phasen, wo dann ein Hansen reinkommt und ich weiß gar nicht, wie viel Clotheslines in die Ecken gelaufen ist, weil ich mir gedacht habe, so, Alter, du wiegst irgendwie 140 Kilo und du läufst jetzt hier da 8-mal hin und her.
Ja, noch krasser nicht war so ja schlecht. Wohl sein Handspring Double Elbow, den er da rausgehauen hat hinterher. Da dachte ich auch so, wie macht der Typ das? Aber um auf deinen Kritikpunkt einzugehen, ich fand es nicht so störend wie du, aber ich habe zwischendurch auch mal gedacht, okay, das ist jetzt alles immer ziemlich gleich so.
Mhm.
Weißt du, Undisputed Era-Mitglied kommt dazu, sie dominieren dann erstmal. Dann kommt von dem nächsten Team wieder einer dazu, die dominieren erstmal. Dann kommt, also es ist halt immer so in den gleichen Bahnen gelaufen. Ich glaube, das war es eher, was so ein bisschen gestört hat. Das waren gar nicht mal so die Zeitabstände, aber ja, ich weiß nicht, also mir ist es nicht ganz so störend aufgefallen. mich nur ein bisschen enttäuscht hat, als das Match losging und Cole stand in dem einen Ring, Ricochet in dem anderen, sehr geiles Bild übrigens. Und Cole steht da und sagt, komm her, dass Ricochet nicht halt so in einem Satz einfach in den Ring gesprungen ist mit so einem Überschlag.
Ja.
Da habe ich mit gerechnet und da war ich ein ganz kleines bisschen traurig, dass er es nicht gemacht hat. Auch wo ich gerade bei diesem geilen Bild vom Anfang bin, hinterher, wo dann alle Teams in jeweils einem Ring waren und sie dann aufeinander zugehen und steigen durch die Ringseile und stehen sich in diesem Mittelstück dann alle gegenüber und immer halt jeweils der passende Gegner. Eben dann bei Pete Dunne, der Verräter Roderick Strong, bei Ricochet eben der Rivale um North American Championship mit Adam Cole und dann eben so Bobby Fish, Kyle O'Reilly, das eigentliche Tag-Team gegen die War Raiders als Tag-Team, ich fand, das sah super aus, auch wie die Kamera das eingefangen hat. Da muss man einfach mal ein ganz großes Kompliment auch an, ja, an die Production-Crew machen und wie die Wrestler das halt auch ja, dargestellt haben. Das hatte so ein richtiges Big-Time-Feeling und das war gerade, das war irgendwie so dieser Gipfel der Schlacht dann, wie sie dann nochmal sich gegenüberstehen und angreifen wollen, fand ich super.
Ja, man hat sich hier bemüht, große Bilder zu kreieren und eben dieses Big-Time-Feeling zu erzeugen. Ich habe bei ein paar Reviews, die jetzt schon online sind, habe ich gelesen, so, ja, es fühlt sich alles ein bisschen zu gewollt an, das fand ich nicht.
Nee.
Also, habe ich halt gelesen. Ich gebe nur wieder was, das schreibt unter anderem der Kollege Chonka von 411 Mania, dass man hier ein bisschen zu sehr probiert hat, eine epische Schlacht zu entfachen.
Oh, wo du gerade Chonka sagst, ja? weißt du, was mir bei Pete Dunne ein bisschen fehlt in der WWE?
Nein,
sag's mir. Seine Wanker-Geste.
Ja, wunderschön. Aber mir hat der Kampf dann eben auch Spaß gemacht, gerade so diese letzte Phase, wo du gerade nochmal angesprochen hast, hier die Sprünge, die du vermisst hast. Ich fand aber dann auch zum Beispiel die Aktion geil, die dann wirklich dann auch von einem Ring in den nächsten gegangen sind. Also da ist jetzt ein Hansen, der dann von einem Ring quasi über das andere Seil durch den Tisch gesprungen ist. Dann auch dieser Backdrop gegen den Roderick Strong und ich weiß nicht was. Also das war cool, auch dass die wie sagt man hier, dass das Mobiliar, was eingesetzt worden ist, dass das irgendwie alles gebrandet gewesen ist, hat mir auch super gut gefallen. Also ich kann da, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war einfach, dass es am Anfang ein bisschen gezogen hat, das hast du ja gerade schon so ein bisschen noch ausgeführt. Ich glaube, das ist aber eben auch dieser Matchart verschuldet. Das hat man auch bei vielen Wargames-Matches, auch in der Vergangenheit, hat man genau dieses Problem gehabt. Und ich habe ja gesagt, es muss immer das Heel-Tag-Team muss, oder das Heel-Team muss immer die den Vorteil haben und muss immer als erstes quasi Nachschub reinliefern können, damit dieses Muster funktioniert, weil ansonsten, ja, stellen wir vor, es wäre andersrum, dann verprügeln ständig die Faces die bösen Heels, das wäre auch ein bisschen merkwürdig.
Ja, das stimmt schon, das ist ein bisschen der Matchart verschuldet, aber wo du gerade so ein paar Aktionen angesprochen hast, die sehr spektakulär und sehr cool waren, meine Aktion des Kampfes war ganz klar, wo Pete Dunne, ich weiß gar nicht, ich glaube, was, Bobby Fish, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo er ihn mit dem Kopf voran gegen die Käfigwand schleudert und der zurückgeschleudert wird und er das Momentum nutzt, direkt ansatzlos, um dem German Suplex zu verpassen.
Ja.
Das sah so unfassbar gut aus.
Ja, also da waren viele krasse Sachen, aber weil wir dürfen natürlich auch den Dive von Ricochet nicht unter Tisch fallen lassen, ne? Den Double Moonsault vom Käfig. Also das war ja auch nicht so verkehrt, oder?
War schon nett, ja. Da war ich dann auch zufriedengestellt, nachdem er da am Anfang nicht drüber gesprungen ist.
Ja.
Hat er wieder alles gut gemacht.
Ja, und am Ende dann auch nochmal den 630 hinterhergelegt. Das Ding ist, ich habe so ein ähnliches Problem wie du übrigens. Also ich finde Ricochet eben auch von den Aktionen her mega geil. Aber mir fehlt da der Charakter. Ich finde den sehr, sehr eindimensional und ich schaue mir den gerne an. Aber mir fehlt dann noch so ein bisschen die Tiefe und auch wirklich der Grund, weshalb ich mit ihm mitfiebern sollte, außer, ja, der ist halt cool, so.
Ja, das ist es. Also ich freue mich auf seine Matches und so, aber das ist jetzt nicht wie bei einem Aleister Black gegen einem Gargano oder sowas, wo ich dann halt so voll drin bin in der Zone, ja?
Ja.
Das stimmt schon.
Ja. Ich bin da auch nicht 100%, wie ich es immer so schön sage, emotional investiert. So, ich bin nicht in dem Charakter drin. Und wie gesagt, ich sehe den gerne und der ist ein Top-Athlet, da wollen wir ihm gar nichts absprechen. Aber bis jetzt hat man es bei NXT noch nicht geschafft, ihm eine Persönlichkeit zu verleihen, die beispielsweise ein Aleister Black jetzt in der Geschichte gekriegt hat, die Ciampa und Gargano ohnehin jetzt schon seit Ewigkeiten haben und die auch einen Velveteen Dream einfach mitbringen. Das fehlt ihm noch. Er ist halt der One and Only, aber das ist eben auch böse formuliert, jetzt auch ein bisschen langweilig.
Ja. Sehe ich auch so.
Das ist ganz gut.
Das gleiche Problem sehe ich übrigens auch so ein bisschen bei Keith Lee momentan. Da fehlt mir auch noch so ein bisschen Charakter. Da hoffe ich, dass sie da noch ein bisschen nachlegen, weil dass der ein fantastischer Wrestler ist. Da sind wir ja wahrscheinlich jetzt nicht geteilter Meinung.
Nee, das ist richtig. Und halt, aber der verstrahlt auch einfach ein extremes Charisma. Der bringt das einfach auch mit. Ja, wie dem auch sei, mal gucken, wie man den einsetzt, mal gucken, wo der Weg für Ricochet hinführt, aber hier den Kampf haben auf jeden Fall erstmal die guten Jungs gewonnen, die War Raiders, Pete Dunne und Ricochet.
Ich fand das Finish auch echt gut.
Ja, das hat für mich auch absolut funktioniert, ne? Kann ich nichts gegen sagen.
Ist aber selten.
Ja, das, ja, insgesamt, also das war insgesamt auch wieder eine runde Veranstaltung. Ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer, so die ganzen Veranstaltungen damit einzusortieren. Also ganz subjektiv würde ich sagen, es war jetzt nicht das beste Takeover, was wir je gesehen haben, aber es war auf jeden Fall ein sehr gutes und unterhaltsames Takeover. Also ich weiß gar nicht, würdest du da irgendwie eine Rangfolge festmachen wollen?
Oh Gott, das ist so schwer, weil es schon so viele geile Takeovers gab. Ich glaube, mein persönlich Liebstes ist, glaube ich, Takeover New Orleans von diesem Jahr. Ja. Was wahrscheinlich auch dem verschuldet ist, dass es einfach eine sehr gute Show war und ich war live dabei. Aber oh Gott, nee, also da irgendwie dann auch noch versuchen, einen Hauch von Objektivität reinzubringen, vergiss es. Also Takeovers enttäuschen eigentlich nie.
Eben, da reiht sich auch einfach diese Veranstaltung hier nahtlos mit ein. Das war wieder große Unterhaltung von vorne bis hinten. Ich sehe da nicht viel Raum, um da wirklich jetzt zu meckern, außer man will meckern, ob des Meckerns willen. Und das tue ich nicht, sondern ich habe einfach Spaß daran gehabt und habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Klar, hier und da waren vielleicht Matches besser, aber ansonsten gebe ich dem Event mal so, wir haben da immer, waren immer sehr hoch mit unseren Wertungen. Also ich würde mal sagen, irgendwas so zwischen Main Event fand ich nicht ganz so.
Da fängst du doch wieder an zu meckern, siehst du?
Ja, so ein bisschen. Ich muss gerade überlegen. Ich würde dem Ding, ich glaube, ich habe den letzten Takeovers, glaube ich, 7,5 oder 7 gegeben. Ich würde das hier ein bisschen niedriger ansortieren. Ich würde sagen, ich gebe dem 6,75 Bananen.
Oho. Ja. Ja, ich hau einfach die 7 Bananen raus. Passt schon. Ja. Also, ich fand es wirklich gut und es war so eine Show, wo ich mal wieder gemerkt habe, wo ich gerade auch momentan vom Main-Roster-Produkt sehr abgeturnt bin und oftmals wirklich gelangweilt, obwohl in den letzten 2 Wochen ja so ein bisschen was passiert ist, was gar nicht so schlecht ist. NXT Takeovers sind so Events, wo mir persönlich wieder bewusst wird, auch wie geil dieser Sport ist und wie sehr ich Wrestling eigentlich liebe. Auch wenn man es manchmal zu vergessen droht, weil eben gerade Raw so kacklangweilig ist.
Ja, nein, also das sind wirklich einfach Events, die kann man genießen und da kann man dann auch wirklich in den Event eintauchen, das macht Spaß und so muss Wrestling dann eben auch sein, ne? Und wir werden mal sehen, wie das dann heute Abend dann eben bei der Survivor Series weitergeht. Auch da, die Card ist jetzt ja nicht so schlecht und ich hoffe auch, dass man da ein paar gute Ansätze weiterführt und dass da ein bisschen was Überraschendes passiert und dass die Matches einigermaßen unterhalten. Ich bin da wieder sehr gespannt drauf, weil an sich finde ich die Card recht spannend und ich mag Survivor Series Matches, da bin ich noch so ein bisschen oldschool unterwegs, auch wenn die Matches natürlich allesamt so ein bisschen nutzlos aufgebaut worden sind, der Brand-Konflikt und so, das ist alles ein bisschen schwierig und alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt gewesen, aber schauen wir einfach mal, wie das ausgeht. So, Chris, damit sind wir durch. Willst du noch was sagen zu NXT? Willst du noch jemanden grüßen? Möchtest du deine Eltern grüßen?
Ja, hallo Mama, Papa. ihr hört ja jeden Wrestling-Podcast, weil ihr den Sport so toll findet. Ibims, der Chris. Nein, cooler Event. Schaut ihn euch an, habt Spaß dabei. Sehr gutes Wrestling.
Ja, unterschreibe ich so. Hier im Programm geht es natürlich dann weiter am, ich sag mal, vorsichtig, Montagabend ganz, ganz spät oder Dienstagvormittag gibt es dann die Review zur Survivor Series, dann mit Ulrich und mir. Schaut gerne bei uns natürlich auf Patreon und auf Steady vorbei. Da gibt es auch jede Menge andere Show-Reviews, Wrestler-Porträts und Formate und ich weiß nicht was. Schaut da gerne vorbei, da seid ihr mit 5 Euro, 5 Dollar seid ihr dabei. Und ansonsten bleibt mir da nicht viel mehr zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Chris, fürs Dabeisein hier.
Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
Und genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.